Herzlich willkommen zum CNXD-Podcast Zukunftsmedizin, in dem ich mit Expertinnen und Experten darüber spreche, was im Gesundheitswesen passiert, wie die Medizin besser, sicherer, menschlicher und empathischer wird und welche Chancen, aber auch Gefahren wir haben. Los geht's!
Ich darf mich heute unterhalten mit Dr. Anne-Sophie Kubasch. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie. Und sie ist eine Treiberin nicht nur der digitalen Transformation, sie will das Gesundheitswesen verbessern. Und so haben wir uns irgendwann mal kennengelernt und uns ausgetauscht. Und ich dachte, meine Güte, hat die Frau eine Power. Und die ist so überzeugend in bestimmten Themen, über die wir heute sprechen wollen. Ich mache euch noch ein bisschen neugierig. Inzwischen forscht sie am Hasso-Plattner-Institut zur nachhaltigen Gesundheitsstrategie. Das ist schon auch, ich sag mal, ganz oben, wo sie da angekommen ist. Aber liebe Anne-Sophie, bevor wir jetzt ins Detail gehen, sag doch mal, was darf man dann von dir noch erfahren, was wir jetzt nicht unbedingt im Podcast besprechen werden?
Ja, lieber Jochen, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unsere heutige Diskussion. Und wenn du mich schon so direkt fragst, was man vielleicht noch von mir erfahren kann, ich glaube, eine ganz persönliche Story. Ich habe auch eine Zwillingsschwester, sie heißt Marie-Louise. Wir sind von klein auf wirklich einen ganz engen Weg gegangen, haben das Abitur gemeinsam abgelegt, hatten sogar denselben Abischnitt, haben uns dann gemeinsam...
Wie war der?
1,3. Und haben gesagt, wenn wir uns jetzt noch an denselben Stellen im Medizinstudium bewerben, damals waren das verschiedene Städte, es war Kiel, es war Jena, es war Dresden, es war Berlin, haben wir gesagt, wenn wir das Ranking gleichsetzen, kommen wir sicher auch noch in dieselben Städte mit demselben Schnitt. Und genauso kam es auch. Wir haben damals zusammen in Jena angefangen bis zum Physikum und sind dann zurück in unsere Heimatstadt nach Dresden gewechselt und haben dort auch gemeinsam das Studium beendet. Und ich würde sagen, gerade in dem Bereich, wo ich jetzt bin, wo ich schon dafür brenne, etwas auch in Deutschland zu verändern, das hat mich, glaube ich, von klein auf geprägt. Ich war sozusagen etwas kleiner als meine Schwester. Wir wurden per Kaiserschnitt geboren. Wir hatten das fetofetale Transfusionssyndrom, also schon auch nicht ganz so leicht bei Zwillingsschwangerschaften. Ich war die Kleine und hatte von Anfang an aber ein Kämpfergehen in mir. Ich hatte das Gefühl, ich will es nicht nur meiner Schwester, auch allen anderen zeigen, dass ich stark bin und dass ich es schaffe. Und ich glaube, das begleitet mich bis heute, dass ich irgendwie schon mit sehr viel Energie und Elan rangehe und was verändern möchte.
Und dieses Kämpfergehen, das habe ich eben auch kennengelernt und da sage ich, jetzt sind wir sehr gespannt. Jetzt bist du dann ja Richtung innere Medizin gekommen. Wieso? Was war da der Anlass?
Ja, auch da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Ich war eigentlich durch mein Studium sehr geprägt. Ich wollte Kinderärztin werden, habe auch mein PJ im Ausland verbracht, war in den USA am Children's Hospital in Los Angeles und auch in Boston und war immer der Meinung, das ist meine Profession, habe da auch in der pädiatrischen Rheumatologie meine Promotion abgeschlossen und landete dann im ersten Jahr meiner klinischen Tätigkeit im Zentrum für seltene Erkrankungen am Uniklinikum Dresden und hatte da mit sehr vielen pädiatrischen Fällen, aber auch vielen internistischen, auch hämato-onkologischen Fällen zu tun und muss sagen, da habe ich Blut geleckt, fand die Hämato-Onkologie und innere Medizin immer spannend und habe aber dann in der ersten Zeit, in meinem ersten Berufsjahr sozusagen, doch gemerkt, dass ich eher für diesen hämato-onkologischen Bereich brenne. Da hatte ich das Gefühl, da ist so viel Musik drin, was auch neue innovative Therapien angeht. Und deswegen habe ich mich dann doch nochmal umentschieden und bin in die innere Medizin, in die Krebsmedizin gewechselt.
Sag doch mal Hämato-Onkologie für diejenigen jetzt, die da nicht so viel mit anfangen können. Was sind das für Erkrankungen?
Also der Bereich Hämatologie, Onkologie umfasst eigentlich alle Krebserkrankungen, die wir uns vorstellen können. Der Bereich Hämatologie eher die flüssigen Krebse, also sowas wie Blutkrebs, Leukämien. Und der Bereich Onkologie, sagen wir, die festen Erkrankungen, die soliden Tumoren, so etwas wie Magenkrebs, Darmkrebs, all diese Sachen speist man eher in den Bereich Onkologie. Und ich habe den Facharzt abgelegt für beide Fachbereiche plus auch innere Medizin, das war sozusagen eine größere Anstrengung, gleich alle drei Gebiete abzubilden.
Ja. Nun habe ich ja noch die Onkologie ganz anders kennengelernt als du. Ich sag mal, das waren teilweise sehr verstümmelnde Operationen, Strahlentherapie, eine relativ einheitliche Chemotherapie Und dann kamst du quasi irgendwann so in deinem Studium dazu, hast dich mit der Onkologie beschäftigt. Und die Onkologie hat ja Riesensprünge gemacht, ne? Wie hast du denn das jetzt nur während deiner Phase, Studium, Fachärztin erlebt, was heute möglich ist oder erscheint, was du zuerst gar nicht so erwartet hättest?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also ich habe mich ja für den Fachbereich entschieden, weil ich schon spürte von Anfang an, da ist so viel Wandel und Veränderung und so viele neue Medikamente, da möchte ich Teil der Bewegung sein. Definitiv, aber ich würde sagen, allein während meiner 6-jährigen Facharztausbildung hat sich nochmal so viel grundlegend geändert. Ich finde gerade im Bereich zum Beispiel Multiples Myelom, auch eine Form der hämatologischen Erkrankung mit vielen Patienten, die jetzt plötzlich geheilt werden können. Diesen Namen kann man fast so benennen. Früher konnte man Patienten nur mit vielen Chemotherapien über Jahre therapieren und es gab keine Heilung. Aktuell gibt es so viele neue Therapien, ich nenne sie mal KT-Zell-Therapien, neue Immuntherapien, die plötzlich bei unseren Patienten fast von einer Heilung sprechen lassen. Und das ist natürlich für mich als junge Ärztin besonders anspornend, weil ich, genau das wollte ich immer erreichen. Ich wollte in einem Gebiet arbeiten, wo ich auch für den Patienten was erreichen kann, wo ich morgens aufstehe und weiß, wofür ich es tue, um jemandem zu helfen. Und am Abend schlafe ich definitiv damit auch besser ein, wenn ich weiß, ich habe etwas Gutes getan und für den Patienten was erreicht. Ob es jetzt in der klinischen Forschung ist, in dem Bereich war ich sehr lange, oder auch am Patientenbett selber, aber das hat mich definitiv da so fasziniert und das ist aktuell auch nicht mehr zu bremsen. In der Onkologie gibt es so viele neue Ergebnisse, die wirklich auch am Patienten ankommen, was mich sehr glücklich macht.
Nun hattest du erzählt, du warst während deines praktischen Jahres in den USA. Da hast du dort Krankenhaus kennengelernt und dann hast du Krankenhaus in Deutschland kennengelernt. Wo sind so Unterschiede in der Wahrnehmung, in Abläufen? Was ist dir aufgefallen?
Also ich muss sagen, meine erste Erfahrung in einem amerikanischen Krankenhaus war damals noch als Formulantin. Ich war am Boston Children's Hospital und kam in eine Welt, die ich so noch nie erlebt habe. Ich kam in eine Klinik, wo wir am Morgen Visiten machten, aber sozusagen Free Rounds, so hat man sie dort genannt, bereits durch die jungen Assistenzärzte, die Residents erfolgt sind. Das heißt, man hatte da eine ganz andere Struktur. Auch die Zusammenarbeit mit den Pflegekräften, den Nurses und Physician Assistants habe ich da zum ersten Mal erlebt. Ich muss sagen, war mehrmals dann in den USA, auch letztes Jahr wieder am MD Anderson Cancer Center, habe ich das Leukemia Department besucht, in einem kurzen Internship über einige Wochen. Und auch da muss ich sagen, nach dem kurzen Abstand von Studentin hin bis zur Ärztin jetzt, finde ich nach wie vor, dass in den USA das ganze Gesundheitswesen und auch dass die Teamstruktur eine andere ist. Ich hatte schon das Gefühl, dass auch allein im letzten Jahr in Houston man sich als Arzt oder Ärztin mehr um den Patienten kümmern konnte, weil ganz viel, was wir an bürokratischen Hürden auch in Deutschland haben, an Chemobestellungen, die ich als junge Ärztin immer selber durchführen musste, jegliche auch Einträge über die Visiten, es war dort so, dass dort ein Großteil der Physician Assistants diese Arbeiten übernommen haben, auch das Infusionsprogramm zusammenstellten und wir während unserer Visiten vorwiegend mit den Patienten sprechen konnten und nicht mehr dafür zuständig waren, irgendwelche Laborwerte abzuklicken. Das war alles erledigt und ich muss sagen, das hat mich schon sehr fasziniert und auch da kam ich mit dem Gedanken zurück, wieso ist es bei uns eigentlich nicht so und wieso haben wir nicht so viele Physician Assistants und andere auch akademische Pflegeberufe, die uns da ganz anders unterstützen können, als das, was wir auch hier in Deutschland machen und was viele in den Burnout treibt. Das muss man ja leider so sagen. Ne?
Vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass du so eine Ader für Digitalisierung hast, Digital Health. Ist das richtig? Oder wie kam das, dass du gesagt hast, Mensch, spannende Technologie?
Ja, ich würde sagen, ich war schon immer technikbegeistert, hatte auch als Kind habe ich schon sehr früh mit Laptop und PC rumgespielt und hatte schon immer das Gefühl, gerade im Bereich der Krebsmedizin, wo ich ja jetzt sozusagen viele Jahre als Fachärztin dann im Verlauf arbeitete, habe ich das Gefühl, dass man Patienten durch neue Technologien, die manchmal auch verminderte Lebenserwartung haben und natürlich einen Großteil der Zeit nicht in der Klinik verbringen wollen, sondern zu Hause mit ihren Lieben, hatte ich das Gefühl, dass Technologien genau dort fehlen und eingesetzt werden müssen. Zum Beispiel aus meinem Forschungsbereich, den myelodysplastischen Neoplasien, den MDS-Erkrankungen, die Vorstufe der Leukämien, kamen Patienten oder Patientinnen in der Regel, je nach Erkrankungsstatus, einmal monatlich bis vielleicht 2 bis 3 Mal wöchentlich allein zur Laborkontrolle für die Hämoglobinwertkontrolle in die Klinik, um zu entscheiden, braucht der Patient eine Bluttransfusion oder nicht. Und wenn man sich überlegt, der Patient hatte vielleicht noch 1 Stunde Anfahrt, saß noch 1 Stunde im Wartezimmer, wartete noch 1 Stunde auf das Labor, bis er dann vor mir saß, sind schon 4 Stunden vergangen und ich sage dann, ja wunderbar, wir müssen jetzt eine Bluttransfusion bestellen. Die dauerte auch noch mal 1 Stunde, plus die Transfusion selber, bis sie durchgeführt wurde, auch 2. Man kann sich hochrechnen, dann war ein ganzer Tag für den Patienten allein durch eine Bluttransfusion vergangen. Und das muss ich echt sagen, war damals in Leipzig für mich der Initiatorpunkt, wo ich dachte, das können wir doch unseren lieben Patienten, die vielleicht nur noch wenige Monate zu leben haben, nicht zumuten, dass sie für sowas in die Klinik kommen und vielleicht fahren sie dann auch wieder heim, weil der Laborwert noch gut ist. Und da habe ich gedacht, lass uns doch in diesem Bereich arbeiten an, ich nenne es jetzt mal non-invasiven Techniken oder digitalen Tools, die zu Hause dem Patienten schon ansagen, zum Beispiel brauchst du heute eine Bluttransfusion oder nicht und dafür musst du nicht 4 Stunden in der Klinik sitzen, dass dir das der Arzt oder die Ärztin sagt. Und das war damals der Initiator in Leipzig und dem Feld bin ich jetzt treu geblieben und habe mich immer mehr weiter eingearbeitet.
Und da kommen wir genau dahin, wo wir uns kennengelernt haben. Wir hatten eine 10XD, das hier ist ja unser 10XD-Podcast, 10XD-Veranstaltung in Berlin. Und da gab es ein Abendessen und ich hatte das Glück, neben dir zu sitzen. Ich wusste ja auch gar nicht, wo ich da sitze und man unterhält sich so, wie man sich eben unterhält. Und dann fiel ein Begriff und da dachte ich, das kann nicht sein. Das ist genau das Thema, was mich umtreibt. Und dieser Begriff heißt Hospital at Home. Was versteht man darunter?
Unter Hospital at Home versteht man, dass man Patienten oder Patientinnen, die in der Klinik eigentlich einen Grund haben für eine stationäre Aufnahme, die also ein Patientenbett auf einer Station bekommen, weil sie sozusagen erkrankt sind, dass man diese Patienten nicht mehr in der Klinik betreut, sondern zu Hause in den eigenen 4 Wänden, im besten Falle mit ihrem sozialen Umfeld, mit den Kindern oder Eltern, je nachdem, in welchem Alter sie natürlich sind und damit quasi die Medizin wieder nach Hause bringt.
Das bedeutet also konkret, es kommt jetzt irgendeine fiktive Patientin, ich sag mal 75 Jahre alt, und die soll normalerweise aufgenommen werden und die sagt, aber ich kann das nicht, ich möchte nicht. Ich möchte nicht aufgenommen werden. Ich möchte aus den und den Gründen zu Hause bleiben. Aber wie geht denn das weiter? Denn sagt der Arzt, nee, das geht nicht, Sie müssen aufgenommen werden. Und dann sagt sie, aber ich will nicht. Und dann sagt der Arzt, ja gut, dann unterschreiben Sie hier, dass Sie gegen ärztliche Aufklärung und sonst was das Klinikum verlassen. Mhm. Trotzdem ist die Person alleine gelassen. Wie kann es anders laufen? Wie läuft sowas?
Genau, damit beschäftige ich mich jetzt seit Januar diesen Jahres. Vielleicht darf ich kurz ausholen. Ich habe das Modell letztes Jahr in Israel kennengelernt. Ich hatte mich für einen Postdoc am Sheba Medical Center entschieden und gleichzeitig habe ich dort noch ein MBA-Studium im Bereich Healthcare Innovation abgelegt. Und eines Abends bekam ich eine Lecture von dem Gründer eines Hospital Homes in Israel, der mir da vorgestellt hat, was man da alles macht, dass man Patienten zu Hause sogar röntgt, sonografiert, Infusionen verabreicht und die Patienten eben nicht mehr für lange Zeit in die Klinik müssen. Und um deine Frage zu beantworten, dieser Weg geht genau so. Entweder werden die Patienten oder Patientinnen direkt über den Hausarzt eingewiesen ins Hospital at Home, kommen also gar nicht mehr in die Klinik, sondern bleiben zu Hause und es kommt ein spezifisches Hospital-Home-Team zu ihnen. Also Ärzte und Pflegekräfte besuchen die Patienten zu Hause und betreuen sie wie in der Klinik. Oder die Idee könnte auch sein, wie bei der älteren Dame, die du gerade geschildert hast, dass in der Notaufnahme die komplette Diagnostik noch erfolgt, ein Röntgen, Blutentnahme und so weiter. Und dann steht die Diagnose und dann wird der Patientin oder dem Patienten angeboten, sie können entweder wie bisher bei uns auf die Station kommen für ihre Therapie oder wir haben für ihre Erkrankung auch ein Hospital Home etabliert und dann können sie nach Hause und dann besucht sie in 1 Stunde bereits unser Team, stellt sich vor und gibt ihnen an die Hand, was sie in den nächsten Tagen erwartet, wie oft der Arzt oder die Pflegekraft vor Ort sein wird. Das ist die Vision dahinter.
Dann besucht sie unser Team. Und dann fange ich an zu überlegen, okay, wer besucht hier jetzt konkret jemanden in Deutschland? Da sind wir wahrscheinlich noch nicht ganz so weit, aber das Ganze geht natürlich immer über Schritte, die man machen muss. Und das sind immer alles kleine Schritte. Auch die Schweiz hat schon viele Schritte in diese Richtung gemacht und andere Bereiche. Sag doch noch mal da in Israel, was war denn dein Eindruck, dass das so sehr konstruktiv begleitet wurde? Oder haben die auch erzählt, nein, da gab das auch viele Widersacher und das wollten manche nicht. Was hast du erlebt so von solchen Berichten?
Ja, ich habe es natürlich am Anfang hinterfragt, weil ich eigentlich nicht glauben konnte, dass das zu Hause funktioniert, sage ich ganz ehrlich. Für mich war es die erste Begegnung mit diesem Modell. Und letztendlich hat man mir auch gesagt, am Anfang, also der Eintrittspunkt war erstmal, dass es dort Krankenkassen gibt, die sowas auch finanzieren, die am Ende fast ähnliche Beträge erstatten, ob der Patient in der Klinik liegt oder zu Hause. Und es war aber dennoch so, dass wenn man das den Patienten oder Patientin in der Notaufnahme angeboten hat, sie können auch ins Hospital Home, hat man am Anfang gedacht, es gibt vielleicht eine schlechtere Versorgung zu Hause. Man hat dem System am Anfang nicht so getraut, haben mir die Kollegen gesagt. Aber das ist der komplette Wandel. Inzwischen hat sich das so etabliert, wird es aktiv nachgefragt. Und die Kollegen aus Israel haben mich erst letzte Woche hier besucht. Die haben mir gesagt, dass das Programm bereits so voll ist, dass man manchmal gar nicht so viele Patienten ins Hospital Home einbringen kann, wie man wollte. Also die Nachfrage ist enorm und das Vertrauen ist auch gut. Und ich habe mir viele Studien auch weltweit angeschaut. Auch in den USA, Australien gibt es größere Programme. Überall kommt raus, dass die Patienten eine höhere Lebensqualität haben, meistens auch einen kürzeren Aufenthalt als auf der Station haben und am Ende das Vertrauen da ist. Und ich glaube, das ist auch die Basis, dass sowas auch in Deutschland funktionieren kann.
Und da spielt ja auch Digitalisierung eine Rolle, ne? Monitoring. Mhm. Was hast du da gehört, wie man sowas tun kann?
Also das wird eine ganz wichtige Ergänzung sein. In einer Klinik in Deutschland hat man in der Regel ja noch nicht so viele, wir nennen es Remote-Monitoring-Optionen. Aber in der Häuslichkeit wollen wir das definitiv ergänzen. Wir wollen Patienten natürlich abhängig davon, was sie für eine Erkrankung haben, mit Tablets ausstatten, die dafür sorgen, dass wir sie auch über Telemedizin zu Hause visitieren können, dass sich ein Arzt vielleicht nur alle 2 Tage zu Hause vorstellt und die andere Zeit auch über Remote Monitoring und Telemedizin sich zuschaltet. Gleichzeitig gibt es heutzutage schon ganz normale Blutdruckmessgeräte oder Pulsoximeter, die über Bluetooth arbeiten und die Werte, wenn sie denn zu Hause gemessen werden, automatisch in der Patientenakte landen, bis hin zu ganz modernen Smartwatches, die man dem Patienten anbringt und dann ein kontinuierliches Monitoring erfolgt. Also da bin ich auch in Gesprächen mit vielen Anbietern, die sowas in Deutschland auch auf den Markt gebracht haben. Und ich bin mir sicher, das wird auch für viele Startups, wenn man so sagen kann, eine spannende Testumgebung sein, die neue Technologien auf den Markt bringen wollen und aber das auch erstmal in real world, so sagen wir, in realen Testlaboren zu Hause testen wollen. Und ich glaube, das wird gerade im Bereich Digital Monitoring eine ganz wichtige Basis sein, um auch das Personal zu entlasten.
Du bist so überzeugt davon, und so habe ich dich ja auch kennenlernen dürfen, es braucht solche Motoren, die davon überzeugt sind, die aber auch wissenschaftlich interessiert sind. Das kann man nicht sich selbst überlassen und man sagt, dann ist es doch so. Man muss es ja auch irgendwie auswerten können. Hast du da etwas gelesen, auch über, Studien zum Erfolg oder auch Misserfolg von solchen Projekten? Wo stehen wir da?
Also ich habe ja derzeit 2 Stellen. Die eine hast du schon benannt. Ich arbeite am Hasso-Plattner-Institut im Bereich vorwiegend Gesundheitsökonomie. Da sind wir gerade dran, genau solche Endpunkte zu definieren. Wie kann man Erfolg messen? Die 2. Stelle, die ich habe, ist am Else-Kröner-Zentrum für digitale Medizin in Dresden auf dem Campus des Uniklinikums. Und da von klinischer Seite arbeiten wir an Endpunkten. Wie kann man vielleicht nach 6 Monaten feststellen, ging es dem Patienten im Hospital at Home besser oder vielleicht sogar schlechter als dem Patienten in der Klinik? Und da haben sich weltweit in der Hospital Home Community, so nenne ich sie jetzt mal, schon Endpunkte etabliert. Da zählen natürlich Fragestellungen wie Dauer des stationären Aufenthalts mit rein, Wiederaufnahmerate, natürlich auch Lebensqualität, Komplikationsrisiko. Wir können uns vorstellen, Patienten nach einer Operation haben zu Hause weniger Wundinfektionen als im Vergleich auf der Station. die Frage auch Mobilität, da bin ich mir sicher, wenn wir dann die Schritte auch tracken unserer Patienten zu Hause, natürlich geht man eher mal auf Toilette oder in die Küche, wenn man in der Häuslichkeit ist, als in der Klinik, wo man vielleicht eher den Knopf bedient und eine Pflegekraft um Hilfe bittet. Ich bin mir sicher, das wird sich auch definitiv verändern, wenn wir die Patienten nach Hause bringen. Und natürlich nicht zu vergessen, ich spreche auch mit sehr vielen Krankenkassen über das Modell. Es geht um die Frage, wie kann man sowas auch in Deutschland finanzieren? Und deswegen wird eines der Outcome-Parameter definitiv auch sein, Kosten nutzen. Wie teuer ist es zu Hause im Vergleich zur Klinik? Und in der heutigen Zeit, wo viele Kliniken auch leider negative Zahlen schreiben, müssen wir das natürlich im Auge behalten, weil alle internationalen Modelle zeigen dasselbe, dass es definitiv eine Kostenersparnis ist, wenn man Patienten zu Hause behandelt, weil sie häufig auch weniger Komplikationen haben und auch schneller entlastbar sind.
Wenn ich dich höre, ich bin völlig begeistert und sag, du wirst ganz, ganz viel bewegt bekommen. Jetzt gehen wir trotzdem noch mal einen Schritt zurück in deine Zeit als aktive Ärztin auf der Station mit den Patientinnen und Patienten. Das wurde mir ja auch immer wieder die Frage gestellt, Herr Werner, vermissen Sie das denn nicht, als ich ins Krankenhausmanagement überwechselte? Wie geht es dir da? Denkst du noch oft zurück? Ist das für dich ausgeschlossen, dass du nochmal wieder, ich sag richtig, als Ärztin am Patienten arbeitest? Oder bist du jetzt mehr in diesem Management auch langfristig eingeplant?
Also ich würde sagen, da pochen definitiv auch wie bei dir zwei Herzen in meiner Brust. Also definitiv habe ich mich auch für den Medizinberuf entschieden, weil ich was für den Patienten bewirken wollte und will. Und ich muss sagen, die Arbeit am Patienten hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, viele Patienten mochten mich auch in meiner doch auch offenen Art. Und das gerade in der Krebsmedizin hatte ich das Gefühl, ich habe ein Gespür auch für die Patienten und Patientinnen. Und das sage ich ganz offen, fehlt mir derzeit definitiv. Also ich glaube, ich bin abends manchmal noch mit einem anderen Zufriedenheitsgefühl auch heimgekehrt, weil ich einfach für die Patienten per se was erreichen konnte, wenn auch nur in kleinen Schritten. In der Medizin ist man ja immer Teil eines Teams und ist ein Baustein für den Erfolg, das ist ganz klar. Aber ich habe mich bewusst jetzt nach meinem Facharzt im Jahr 23 entschieden, erstmal nach Israel zu gehen, um dort nochmal die digitale Medizin von der Pike auf zu sehen, wie sie da auch klinisch angewendet wird. Und habe dann gesagt, ich kann jetzt eigentlich nach meinem Auslandsaufenthalt nicht zurück auf die Station oder in die Ambulanz und in ein deutsches Gesundheitssystem, was noch genauso funktioniert wie in der Zeit davor, sondern ich hatte jetzt so viel Gutes gesehen und dachte mir, ich will jetzt in der Richtung was verändern, ich will es anpacken, ich habe jetzt gesehen, wie es funktioniert und deswegen habe ich mich auch bewusst dafür entschieden, erstmal keine Patienten zu sehen, weil ich mich 100% jetzt auf das Hospital-Home-Projekt fokussieren möchte, um das wirklich in Deutschland zu etablieren und die Anstrengung braucht es jetzt, aber ich habe allen schon gesagt, die mich auch gefragt haben, in der Hoffnung, wir schaffen es, es in Deutschland auszurollen, dann kann ich mir gut vorstellen, auch wieder in Teilzeit, sicherlich nicht 100%, weil ich der Innovation definitiv auch verschrieben bin, aber in Teilzeit wieder auch am Patienten zu dienen und das wird mir definitiv auch wieder Spaß machen.
Liebe Anne-Sophie, erstmal ein super Schlusswort, wo wir stehen, wo wir hinwollen. Es braucht solche Köpfe wie dich und das ist leider zu dem Preis, den du dann zu bringen hast. Vieles an Bestätigung kommt leider nicht so auf einen zurück mehr, also vor dem Hintergrund. Aber wenn man so dafür brennt, dann sieht man natürlich auch die Fortschritte und man sieht das Bessere und man sieht, wie man doch auch mehr Menschen wieder helfen kann, selbst wenn man denen nicht persönlich helfen kann. Also super, vielen, vielen Dank für all deine Informationen, die wir bekommen durften. Wir bleiben definitiv im Kontakt und ich freue mich, wenn wir über diesen Kanal auch mal über Fortschritte berichten. Was hat sich da getan? Und ich sag vielen, vielen Dank dir persönlich alles Gute und du wirst es gut weitermachen. Ich bin überzeugt. Danke.
Ganz lieben Dank nochmal für die Einladung, lieber Jochen, und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Vielen Dank für dein Interesse an unserem CNXD Zukunftsmedizin Podcast. Solltest du Fragen zum Thema oder Vorschläge für die nächsten Sendungen haben, dann schreib mir gerne an podcast@cnxd.de. Bis zum nächsten Mal und bleib oder werd gesund.